Rhetorik. Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's um Smalltalk. Firmencocktails, Grillfeste, Herbstevents. Du weißt schon, diese Orte, an denen wir Menschen so tun, als wären wir entspannt, während wir in Wirklichkeit prüfen, wer die besten Schuhe trägt, wo es was zu trinken gibt. Und ich finde, da entscheidet nicht dein CV, also was dein Lebenslauf ist, sondern dein Mundwerk. Zeit, die 5 Gesetze des Smalltalks zu kennen, sonst wirst vielleicht du der Typ in der Ecke mit dem warmen Gin Tonic, der mit dem Kaktus reden kann. Erstens, das 20-Minuten-Gesetz. Stell dir vor, du hast nur 20 Minuten. Klingt lang, ist es aber oft nicht, denn mehr Zeit bekommst du nicht, um den ersten Zug zu machen. Danach bist du der einsame Satellit, der vielleicht keinen Orbit findet. Also los, sprich über die Location oder über das Buffet oder über die Garnelen, die aussehen wie ein kleines Kunstwerk, wo man auch was loben kann, Event, Location, einfach herrlich oder den sympathischen Gastgeber. Immer positiv bleiben. Niemand will den Zyniker mit Magenproblemen. Also vielleicht ganz kurz für dich die No-Gos. Keine Krankheiten, Leidensgeschichten, Politik-Negativschleifen, Sex-Details oder schlecht über andere reden. Es ist kein Therapieabend. Zweitens, geben und nehmen, Darling. Smalltalk ist wie Tennis. Der Ball muss zurückkommen. Also stell Fragen, hör zu, sei neugierig. Aber bitte nicht übertreiben. Niemand will von dir in Grund und Boden gequasselt werden. Und vermeid vielleicht auch, dass sich dein Gegenüber so fühlt wie ein Verdächtiger im Verhörraum. Nochmal hier auch die No-Gos. Den anderen nicht mit deiner Lebensgeschichte erschlagen. Oder FBI-Style-Löcher in den Bauch fragen. Oder nur mit ja, stimmt, zustimmen oder irgendwas murmeln. Einsilbige Antworten killen jede Stimmung in jedem Smalltalk. Drittens, Smalltalk ist kein Pitch. Ja, du darfst deine Visitenkarte oder deinen QR-Code in der Tasche haben. Aber halt ihn dort, bis wirklich jemand nach deinem Job fragt. Der Smalltalk ist kein Verkaufsgespräch. Du bist nicht hier, um Leads zu generieren, sondern um Menschen zu mögen. Beruf, Branche, Position, klar redet man auch darüber. Aber bitte nicht wie ein wandelnder Businessplan. Viertens, Humor ist dein Sexappeal. Lach nicht über dich selber wie ein trauriger Clown, sondern schau, dass du auch die anderen zum Lächeln bringst. Ein witziger Satz ist wie ein Espresso-Shot ins Gespräch. Plötzlich sind alle hellwach. Beispiel, du könntest sagen, wenn das Dessert so gut ist wie das Wetter, dann bleibe ich bis Montag. Humor öffnet Türen. Herzen und manchmal sogar geheime Drinks vom Barkeeper. Die No-Gos, Sarkasmus, der in irgendeinem Gift endet. Du willst charmant wirken, nicht wie ein abgehalfterter Stand-up-Comedian im Burnout. Fünftens, der Abgang, wie ein Rockstar. Bleib bitte nicht kleben. Wenn das Gespräch seinen Höhepunkt hat, wie sagen wir immer, wenn es am schönsten ist, dann geh mal, ja? Dann geh, bevor es langweilig wird. Wie eine perfekte Band, die nach dem Hit die Bühne verlässt und alle sind noch begeistert. Also zum Beispiel, feines Gespräch, ich schnapp mir noch einen Drink, wir sehen uns später noch und schau, dass du weitergehst zum nächsten Tisch, ins nächste Gespräch mit anderen. Lass sie wollen, dass du wiederkommst. Und das geht nur, wenn du gehst. Das heißt, du hinterlässt Eindruck, statt über Präsenzdauer zu punkten. Fazit: Smalltalk ist kein Bewerbungsgespräch, auch kein Lebenslauf oder Pitch. Es ist in Wahrheit ein Flirt mit Warten, ein Aperitif fürs Hirn. Leicht, prickelnd und ohne Kater am nächsten Tag. In der heutigen Podcast-Folge geht's um Sichtbarkeit. Die Welt klopft nicht, sie scrollt. Und die Frage ist nicht, wie werde ich sichtbarer, sondern wofür? Es gibt heute mehr Content als Gedanken. Und das ist ungefähr so elegant wie ein Parfumregal im Duty-Free-Shop. Tausende Flakons rund um einen einzigen Duft. Sichtbarkeit ist irgendwie zur Pflicht geworden. Aber Haltung scheint optional. Und genau dort beginnt das Problem und vielleicht auch die Lösung. Deshalb habe ich 7 Tipps für dich für bessere Sichtbarkeit. Erster Tipp. Wähle ein Thema, nicht eine Zielgruppe. Zielgruppen sind Marketingfantasien. Beleuchte Themen und liefere konkrete Hilfestellung für andere. Das ist viel relevanter und auch dankbarer. Denn wer für alle schreibt, der schreibt am Ende für niemanden. Besser finde das eine Feld, das du besser verstehst als die meisten Menschen in deinem Netzwerk. Du musst darin nicht perfekt sein, sondern schlicht klarer. Dieses eine Thema ist deine Eintrittskarte in die Aufmerksamkeit anderer Gehirne. Zweiter Tipp. Vermeide Präsenz ohne Substanz. Sichtbarkeit ist notwendig, schon klar, aber digitale Lärmbelästigung nervt, und zwar alle. Wähle lieber nur eine Plattform und bewirtschafte nicht halbherzig 5 Profile irgendwo gleichzeitig und alle schauen aus wie, in Österreich würde man sagen, Akstetten. Tiefe schlägt Präsenz und Bildposts, aber auch Videoposts, erhöhen das Engagement. Deswegen kümmere dich darum, dass die Menschen auch was zu schauen bekommen. Videos, Posts, Fotos, alles gilt. Dritter Tipp. Schreibe Gedanken, keine Karrierehöhepunkte. Das mag niemand. Dieser Satz, ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, der wirkt auf Leser oder User ungefähr so inspirierend wie Flughafenmusik. Menschen wollen keine Beförderungsstories. Die interessieren sie nicht. Sie wünschen sich Konfliktlösungen und Lernmomente. Und dazu kommt auch noch, dass wir insgesamt stärker reagieren auf narrative Spannung als auf Statusmeldungen. Die Psychologie kennt es und nennt es Negativity Bias. Also unser Gehirn achtet demnach stärker auf Probleme, Fehler und Konflikte als auf die glatte Super-Erfolgsstory. Niemand mag das. Scheitern scheint also das neue Storytelling zu sein. Tipp 4. Kommentiere klug. Investiere Zeit in Kommentarspalten. Das lohnt sich. Und zwar in Kommentarspalten klarerweise anderer Menschen. Sichtbarkeit entsteht selten im eigenen Wohnzimmer. Sie entsteht immer in fremden Gesprächen. Und damit fällst du wirklich auf. 5. Tipp. Der 48-Stunden-Test. Bevor du etwas veröffentlichst, was vielleicht auch so ein bisschen grenzwertig ist, stell dir immer die Frage, würdest du das auch in 2 Tagen noch vertreten? Ist es dann auch noch relevant? Wenn nicht, lass es. 6. Tipp. Persönliche Stories performen besser als PR-Posts. Das erkennt man sofort, wenn irgendwas nur geschliffen ist oder wenn was persönlich ist. Also LinkedIn beispielsweise priorisiert meaningful interactions. Also Content vergeht, Substanz bleibt. Und mein letzter und 7. Tipp. Meinung ist gefragt. Und zwar deine. Eine, die echtes und vielleicht sogar jemanden nerven könnte. Denn wer niemanden stört, beeindruckt auch keinen. Fazit: Viele verwechseln Sichtbarkeit mit Reputation und irgendwie hängen die Begriffe schon auch zusammen. Aber wer gesehen werden will, muss jedoch zuerst etwas haben, das sich lohnt, betrachtet zu werden. Andernfalls wird Aufmerksamkeit zur lauten Leere mit WLAN-Signal. In In der heutigen Podcast-Folge geht es um Ekpathie und die Frage, wird Empathie überschätzt? Da müssen wir mal zuerst die Begrifflichkeiten auseinanderhalten. Was bedeutet Empathie? Wenn ich zu dir sage, oh, ich fühle mit dir, dann bin ich ganz in deinen Emotionen und bin mitfühlend empathisch. Ekpathie ist nicht das Gegenteil im Sinne von Gefühlskälte, sondern sagt, ich bleib bei mir, während ich dich schon auch sehe. Und während viele noch von Empathie reden, übersehen sie das Gegenstück, nämlich die Ekpathie, die gerade in der Führung so wahnsinnig wichtig ist. Und das bedeutet emotional regulierte Distanz, wie wohltuend. Empathie ist also so ein bisschen das Brennglas, das uns in die Gefühle anderer hineinsehen lässt und manchmal auch in deren Strudel hineinzieht. Wogegen Ekpathie der Filter ist, der verhindert, dass wir uns darin völlig verlieren. Und in einer Welt, wo emotionale Dauerbeschallung an der Tagesordnung ist, bedeutet es natürlich nicht weniger zu fühlen, sondern anders zu sprechen. Sprache ist das Skalpell. Und hier gebe ich dir 7 Beispiele, die zeigen, wie Ekpathie klingen kann. Erstens, schau, dass du Gefühl und Handlungen trennst. Also zum Beispiel, indem du sagst, ich sehe, dass dich das wütend macht, trotzdem entscheiden wir jetzt mal nüchtern. Das ist keine Kälte, sondern Hygiene. Das Gefühl des anderen wird anerkannt, aber es übernimmt nicht sofort die Steuerung über euer Gespräch. Mein Tipp? Schau, dass du Gefühle benennst und Entscheidungen grammatikalisch entkoppelst. Verwende Worte wie trotzdem, dennoch, damit man auch ein bisschen da dazwischen in die Gefühlswelt rein kann. Zweitens, schau, dass du spiegelst, ohne mitzuschwingen. Empathie klingt so: Ich fühle das total mit dir. Das ist eine reine Resonanz ohne Chor. Besser, ekpathisch. Das klingt nach einer frustrierenden Situation. Mein Tipp, nutze beschreibende Verben wie klingen, wirken, scheinen statt identifizierender. Drittens, setze Grenzen, ohne in die Rechtfertigungsfalle zu tappen. Also Beispiel, wenn du sagst, ich verstehe dein Anliegen, dafür bin ich aber nicht der richtige Ansprechpartner. Dann ist ekpathisch in dem Fall ein bisschen kurzatmig, aber Ekpathie erklärt nicht, sie markiert. Mein Tipp, maximal 2 Sätze, keine Vorabrechtfertigungen und keine Schuldnebensätze, sondern mach klar, wo du helfen kannst, bleib aber selber in der Steuerung. Viertens. Schau, dass du deeskalierst durch Tempowechsel. Zum Beispiel, indem du sagst, lass uns hier mal kurz pausieren. Das Thema bleibt, die Emotionen dürfen aber jetzt mal runterfahren. Empathie beschleunigt immer, Ekpathie bremst und ist rhetorisch sehr oft sinnvoll. Mein Tipp, arbeite mit Zeitmarken, wie kurz, jetzt nicht oder später. Fünftens, gib die Verantwortung zurück. Ekpathie kann nämlich auch bedeuten, dass du zum Beispiel Folgendes sagst. Ich nehme wahr, dass dich das sehr belastet. Was brauchst du jetzt konkret von mir? Damit wirst du kein emotionaler Müllcontainer, sondern bleibst bei einem strukturierten Gespräch und Ansprechpartner für dein Gegenüber. Mein Tipp? Stell solche Fragen, die Handlungen verlangen. Sechster Tipp? Entpersonalisiere ohne Entwertung. Also zum Beispiel könntest du sagen, das ist ein Konflikt auf Sachebene, kein Urteil über dich. Versuch die Themen rauszuschälen aus den Identitäten. Mein Tipp, ersetze Teile wie du bist mit das Thema ist oder die Situation zeigt. Damit spielst du es ein bisschen vom anderen weg und er fühlt sich nicht oder sie fühlt sich nicht entwertet. Und siebentens, Klarheit statt Trostfloskeln. Das ist wichtig, dass du lieber Klarheit garantierst, als nur Trostfloskeln auszuteilen. Also du könntest zum Beispiel sagen, das ist ganz bestimmt unangenehm und es ist die Konsequenz dieser Entscheidung. Das heißt keine Umarmung, kein Zucker, Wahrheit mit ruhiger, warmer Stimme. Mein Tipp? Versuch Weichmacher zu vermeiden. Weichmacher sind Wörter wie leider, irgendwie, ein bisschen. Schau, dass du hier Klarheit garantierst. Fazit? Rhetorisch ist Eckpartie ein Machtwechsel. Du wirst nicht wärmer, du wirst klarer. Und Klarheit ist das seltenste Gefühl unserer Zeit. In der heutigen Podcast-Folge geht's um die drei Killer-Typen. Mad, Sad und Bad. Killerphrasen sind wie sprachliche Brandstifter im feinen Zwirn. Und dabei lassen sich großflächig drei Typen verorten. Mad, Sad und Bad. Als gelernter Österreicher würde man auch noch sagen blöd. Aber wir wollen ja positiv bleiben. Alle drei Typen reden, aber ihre Killerphrasen unterscheiden sich dabei hörbar in Worttemperatur und Angriffsart voneinander. Deine Aufgabe? Ihnen das rhetorische Florett so tief zwischen die Worte zu schieben, dass sie sich selber zuhören müssen. Also der Mr. Mad ist der, der eher explodiert. Der Typus Mad, den könntest du erkennen an Sätzen wie »Das ist doch kompletter Unsinn« oder »So einen Blödsinn haben wir noch nie gemacht« oder »Wenn ich das höre, kriege ich Ausschläge«. Also der ist wie so ein Presslufthammer, der explodiert. Die Übung ist schlagfertige Entgiftung. Denn das Ziel ist ja zu entwaffnen ohne Eskalation, mit Coolness und mit Kontenance. Also was könntest du gegen den sagen? Was konkret ist denn da jetzt wirklich das Problem? Danke für die Leidenschaft, pack mal noch ein paar Argumente dazu. Also schau, dass du möglichst nicht in die Rechtfertigungsfalle tappst. Das ist nämlich ganz leicht bei so einem cholerischen Typen. Typ Nummer 2. Der ist sad, also eher am Implodieren. Der ist passiv und hat so ein bisschen das Charisma von einem vergessenen Teebeutel. Und seine verbalen Einwände können dich auch zur Weißglut bringen, die klingen aber ganz anders. Die klingen so, naja, aber ich finde, das bringt halt alles nichts. Oder das funktioniert doch sowieso nicht. Oder ich weiß nicht, ist das wirklich unser neues brennendes Thema? Deine Übung, sprachliche Defibrillation. Denn Ziel ist, Energie reinbringen, ohne den Trauerkloß zu beschämen. Also könntest du eine Frage stellen, wie zum Beispiel, was spricht dagegen, eine neue Alternative auszuprobieren? Was vergeben wir uns da, wenn wir einen Piloten starten? Also schön, dass du die Realität darstellst, aber jetzt werfe ich mal eine Idee in den Ring. Was sagst du dazu? Nutz ruhig Humor und Übertreibung, denn wer in Watte redet, muss keine Messer werfen. Und dann sind wir bei Typ Nummer 3. Bad. Für viele der gefährlichste, weil der Zyniker ist, mit Selbstdarstellung im Tonfall. Und seine Killerphrasen, die zielen auf dein Ego. Der sagt Dinge wie, ist ja wieder herzig, dein Vorschlag. Oder, naja, so eine Idee konnte nur aus deiner Abteilung kommen. Oder machen wir jetzt auch noch Gender-Sternchen beim Kaffee? Übung, Ironie mit Ironie kontern. Das Ziel ist Grenzen setzen, Stil behalten, Schärfe zeigen, ohne zu kratzen. Also beispielsweise könntest du kontern, wäre es nicht schön, wenn Ironie ein Geschäftsmodell hätte, wir wären längst an der Börse. Oder hätte unser Kaffee dann wenigstens 2 von 5 Sternchen? Oder wenn er sagt, naja, willkommen in der Theorieabteilung, dann könntest du sagen, verlassen wir mal die graue Theorie und definieren wir, was es in der Praxis echt als nächsten Schritt braucht. Zwing ihn zur Darstellung und schau, dass du nicht sofort in die Rechtfertigung tappst, denn dann hat er gewonnen. Du weißt, wenn es der andere schafft, dass wir unser Gesicht und damit unser Rechtfertigen, hat der dieses verbale Battle oft spürbar vor anderen gewonnen. Und man darf nie vergessen beim Bad, Zyniker lieben die Bühne. Nimm sie ihnen, stell dich daneben und strahle klüger, Aber Vorsicht, lass dich nicht von innen provozieren. Fazit: Killerphrasen sind Waffen. Vorsicht! Sie sehen nach Effizienz aus, aber sie stürzen jedes ernsthafte Gespräch. Wer ihnen rhetorisch begegnet, braucht keine Ellbogen, nur Haltung, Stimme, Stil. Denn ein sympathischer Konter, der wirkt wie eine frische Meeresbrise in einem Raum voll abgestandener, dicker Luft. Wie wohltuend. In der heutigen Podcast-Folge geht's um Gaslighting entlarven. Wenn Worte zu Waffen werden und wie du dich am besten schützt. Der Begriff Gaslight stammt aus einem Theaterstück Gaslicht aus dem Jahr 1938. Das hat damals, glaube ich, der britische Dramatiker Patrick Hamilton geschrieben. Und es wurde später durch die berühmte Verfilmung Gaslicht 1940 in der britischen Version und dann so richtig populär bei Gaslight 1944 in der Hollywood-Version mit Ingrid Bergman. In der Geschichte manipuliert ein Ehemann seine Frau gezielt, um sie an ihrem Verstand zweifeln zu lassen. Er verändert kleine Dinge in ihrer Umgebung, unter anderem das Flackern der Gaslampe, und behauptet, das bildet sich alles nur ein. Heute wird Gaslighting als Begriff für eine Form psychologischer Manipulation verwendet, bei der jemand systematisch eine andere Person dazu bringt, an ihrer eigenen Wahrnehmung, aber auch an ihren Erinnerungen oder eben der Realität zu zweifeln. Gaslighting ist auch für uns in der Rhetorik und Kommunikation eine perfide Manipulationstechnik, die Menschen eben an ihrer Wahrnehmung zweifeln lässt, und wer rhetorisch gebildet ist, erkennt solche Taktiken frühzeitig und wehrt sich. Ich habe mich mal bemüht, dir 7 typische Beispiele aus Alltag und Beruf samt konkreten Tipps zu präsentieren, damit du dich besser schützen kannst. Erstens, wie schaut's am Arbeitsplatz aus? Da haben wir den "Du bildest dir das alles nur ein, Chef." Beispiel: Du erinnerst deinen Vorgesetzten an eine getroffene Entscheidung und plötzlich behauptet der, das sei so nie besprochen worden. Uff. Mein Coaching-Tipp: Halte beim nächsten Mal Absprachen schriftlich fest, in E-Mails, in Gedankenprotokollen, um so einen, ja, auch nachprüfbaren Wert, eine Basis fürs Gespräch zu haben. Zweitens, in Beziehungen: Der Partner, der dich verunsichern will. Ein Beispiel macht es klarer. Dein Partner flirtet offensichtlich mit anderen, aber wenn du das ansprichst, dann heißt's, du bist einfach viel zu eifersüchtig. Mein Coaching-Tipp: Traue deiner Wahrnehmung. Stelle konkrete Fragen und beobachte die Reaktion. Denn emotionale Manipulation, die tarnt sich ganz oft als Überempfindlichkeit. Drittens. Auch in der Familie kennen wir Gaslighting, zum Beispiel beim vergesslichen Elternteil. Ein Elternteil hat einst verletzende Dinge gesagt und behauptet später: Nein, das habe ich so nie gesagt. Ich finde, du verdrehst da immer alles. Mein Coaching-Tipp: Führe Tagebuch über wichtige Aussagen oder hol dir neutrale Dritte, wenn die noch vorhanden sind, denn jeder hat zu deiner Kindheit eine andere Meinung. Menschen übrigens, die das damals im Nachhinein manipulieren, die gehen auch mit der Wahrheit im Jetzt nicht immer akkurat um. Viertens. Ja, manchmal begegnet uns sogar im Freundeskreis Gaslighting. Zum Beispiel bei der toxischen Freundin. Also Beispiel: Deine Freundin plant bewusst ohne dich, streitet genau das aber später ab. Wieso? Du hast doch gesagt, du hast keine Zeit für die Party. Mein Coaching-Tipp: Vertraue auf dein Bauchgefühl und ziehe Grenzen. Loyalität sollte keine Einbahnstraße sein. Fünftens. In Medien und Politik kennen wir Gaslighting auch als den verdrehten Faktencheck. Beispiel: Politiker oder Medienvertreter behaupten, das hat so nie gegeben, obwohl es belegbare Beweise gibt. Mein Coaching-Tipp: Nutze verschiedene seriöse Quellen und hinterfrag die offensichtlichen Widersprüche. Die beste Recherchefrage dabei ist immer: Wem nützt? Sechstens. In der Verkaufspsychologie: Das unsichtbare Angebot. Beispiel: Ein Unternehmen wirbt mit einem Rabatt, der angeblich immer schon galt, und wenn du ihn dann einforderst, dann heißt's: Nein, das müssen Sie falsch verstanden haben, wir hatten das so nie. Mein Coaching-Tipp: Was hilft, sind Screenshots, AGBs und Vergleichsportale nutzen, um Klarheit zu schaffen und die eine oder andere Service-Mitarbeiterin aufzuklären. Und siebentens, Social Media, die Online-Realitätsverzerrung. Beispiel: Influencer inszenieren ein perfektes Leben und erklären dann, alle können das erreichen, du musst es nur richtig wollen. Mein Coaching-Tipp: Vermeide Vergleiche, gerade mit diesen inszenierten Darstellungen, und frag dich lieber selber, wer profitiert von dieser Botschaft in Wahrheit? Gaslighting lebt also von Unsicherheit und dem Prinzip Hoffnung. Wer jedoch seine eigene Urteilskraft proaktiv stärkt und sich ehrlich hinterfragt, der weiß um die toten Winkel im Rückspiegel der Zeit. Reflektieren hat viel mit konkreter Fragestellung zu tun und rhetorisch schlanken Antworten. Und dazu mein letzter Coaching-Tipp: Verwende deine Stimme als Werkzeug der Erinnerung und halte deine Gedanken hörbar fest. Gerade dann, wenn du das Gefühl hast, dass du von jemandem in die Irre geführt wirst, dann dokumentiere die Situation für dich selber. Denn vermutlich hast du ja recht, dass es hier Kränkungen gibt, dass es hier absichtliches Wahrheitsverdrehen gibt. In Form von Sprachnachrichten könntest du das festhalten in einer eigenen Audiobibliothek auf deinem Smartphone. Besser als bei einem Tagebuch oder beim Journaling hörst du später deinen eigenen Ausführungen zu und hörst auch ein bisschen den Tone of Voice. Das hilft dir, Themen zeitlich und emotional besser einzuordnen. Fazit: Durch eine eigene Audiobibliothek und Sprachnachrichten erhalten wir auch im Falle von Gaslighting mehr Klarheit, Chronologie und wir behalten unsere Souveränität. Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube, TikTok, Clubhouse oder auf sprechen.com.